Hallo und herzlich willkommen zum YouTube Creator Podcast, meine YouTube Journey. Mein Name ist Jan und ich freue mich sehr, heute mit Jonas Winkler sprechen zu dürfen, mit fast 600.000 Abonnenten auf YouTube, einer der erfolgreichsten Handwerk-YouTuber im deutschsprachigen Raum. Jonas nimmt seine Zuschauer mit in seine Holzwerkstatt, wo er Schritt für Schritt faszinierende Projekte oft aus Holz umsetzt, detaillierte Einblicke in sein Handwerk gibt und sein Wissen für alle Heimwerker und Holzenthusiasten teilt. Dazu ist Jonas, wie ich finde, immer super sympathisch und authentisch. Ich habe in meiner Recherche, kann ich gerne so ehrlich sein, immer so ein leichtes Lächeln auf den Lippen gehabt beim Zuschauen. Auch wenn ich selbst vom Handwerk relativ wenig verstehe. Und zusammen wollen wir heute eine kleine Reise unternehmen, um seine Anfänge auf YouTube bis zum Erfolg nachzuzeichnen und auch etwas die Verbindung von Handwerk und der digitalen Welt zu beleuchten. Jonas, schön, dass du im Creator Podcast bei uns am Start bist.
Danke für die mega Einleitung. Das muss ich mir merken und in meine Infobox schreiben. Was mache ich eigentlich genau das?
Das freut mich zu hören. Ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, aus hunderten Videos genau sagen zu können, was ist das, was du jetzt konkret machst.
Absolut, das verändert sich ja auch immer, ne?
Ja, und ich glaube, dazu werden wir auch etwas sprechen, ein bisschen später. Aber ich würde gerne mit der Frässchablone beginnen.
Mit welcher?
Du, das weiß ich nicht genau, aber ich habe wahrscheinlich auch nicht selbst damit gerechnet, dass ich mal einen Podcast mit der Frässchablone beginne. Aber du hast vor 3 Jahren ein Video hochgeladen mit dem Titel: Das ist die einzige Frässchablone, die du brauchst. Und dieses Video hat so 1,3 Millionen Aufrufe mittlerweile. Und als jemand, der mit dem Handwerk sehr wenig Berührung hat, ist das für mich mindblowing, dass ein Video über eine Handwerksmaschine so gut funktioniert. Es kann natürlich sein, dass die Frässchablone so das wichtigste Gerät in Arbeit mit Holzausschnitten ist und dann nach Welt bekannt. Das weiß ich nicht, aber wie erklärst du dir das? Kannst du mich da ein bisschen aufklären?
Ja, ich hätte natürlich gehofft, dass du mir das als YouTube-Insider erklären kannst. Also ich glaube, dass eine Fräse erstmal ein sehr, sehr vielfältiges Werkzeug ist. Also damit kann man extrem viele verschiedene Arbeitsschritte abdecken. Und die Fräse lebt im Prinzip davon, dass man eine gute Schablone hat. Und deswegen ist natürlich der Titel, dass das die einzige ist, die du jemals brauchst. Das ist natürlich, deckt natürlich viel ab. Ich habe ja gerade schon gesagt, welche Schablone. Wir haben natürlich in den Jahren danach und davor noch viele andere gebaut, was vielleicht so ein bisschen kontraproduktiv ist. Aber im Kern ist es wirklich eine sehr, sehr gute Schablone. Das muss man sagen, die ist sehr, sehr vielfältig. Und ich glaube, dass manchmal einfach gewisse Videos so eine Mischung aus Titel, Bild und Inhalt haben, die einfach so eine große Masse ansprechen. Im Detail kann ich mir dann diese extremen Ausreißer, die wirklich über 1 Million kommen, auch nicht immer erklären. Das muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Aber ich glaube, dass es tatsächlich ein Video ist, was einfach dazu einlädt, ne? Weil es ein Werkzeug ist, womit man schnell und einfach starten kann und wo man auch sehr viel mitmachen kann.
Ja, ich finde das auch so spannend, dass halt auch das Video an sich über 18 Minuten geht. Da gibt es sicherlich auf YouTube viele Tutorials, 3 bis 5 Minuten. Da hast du auch ein paar davon, die auch über 1 Million Aufrufe erreichen, wo, ja, ich glaube, einfach so die Natur des Tutorials ist so ein bisschen, man möchte schnell etwas erlernen, aber deine Videos gehen ja auch vor allen Dingen in den letzten Monaten so Richtung 20 Minuten, 30 Minuten, 45 Minuten, sodass ja, Tutorial an sich fast schon gar nicht mehr das richtige Wort ist, ne?
Ich glaube, das ist so eine Veränderung, die ich im Moment merke, dass, oder ich weiß nicht, ob ich sie merke, aber ich fühle, dass es, glaube ich, ganz sinnvoll ist, dass ich merke, dass die Leute mehr wieder auch dieses Thema Emotion und dranbleiben. Also es ist nicht mehr nur dieser reine Gedanke von, ich möchte schnell was lernen, weil ich glaube, dass da einfach diese ganzen TikTok und Instagram und natürlich irgendwo auch YouTube Shorts diesen Markt sehr, sehr gut und effektiv abdecken. Es gibt aber ganz, ganz viele, die einfach auch wieder sagen, ey, ich habe einfach Lust, so ein bisschen eine Geschichte zu erleben und dabei was zu lernen. Und ich glaube, dass, ja, das funktioniert nicht immer. Natürlich gibt es auch lange Videos, die sich lange keiner anguckt. Aber ich glaube, dass man im Moment wieder merkt, dass es so eine kleine Rückwärtsbewegung gibt. Wenn man guckt, gerade zu der Zeit, die du genannt hast, so vor 3 Jahren, da waren ganz viele Videos von uns auch sehr kurz. Also da haben wir schon, war die Regel, würde ich sagen, unter 10 Minuten. Und jetzt unser letztes Video, was wir hochgeladen haben, jetzt am Mittwoch, ich glaube, das ist 45 Minuten lang. Also das ist schon fast ein Spielfilm geworden. Und ich finde das eigentlich toll, weil das mehr Spielraum gibt, auch verschiedene Facetten zu beleuchten und nicht nur ganz schnell zur Lösung zu kommen.
Ja, und es setzt dich auch so ein bisschen ab von den, ja, wie du schon sagst, so den kurzen Tutorials, die kurz und knapp etwas beleuchten, wo du dann eben, ja, deine eigene Persönlichkeit mit reinbringen kannst, dein Storytelling. Und das ist mir auch bei dem Video schon vor 3 Jahren aufgefallen, dass du die Inhalte einfach auch super flüssig und authentisch rüberbringst. Ich wollte die Frage vielleicht eigentlich ein bisschen später stellen, aber weil es jetzt so gut passt und auch eigentlich schon direkt an deine Anfänge zurückgeht so ein bisschen. War der Prozess für dich, dieses freie Sprechen vor der Kamera zu erlernen? Und für mich kommt es halt so super locker rüber. Und wenn ich mir denke, wie ich Tutorials mache beispielsweise, ich brauche da jedes Wort aufgeschrieben, damit ich nicht mich 100 Mal verhasple und irgendwie keinen Quatsch erzähle. Aber ja. Erzähl mal so ein bisschen, wie das bei dir gekommen ist.
Also ich mache es halt genau andersrum. Ich schreibe mir nie irgendwas auf. Und ich habe auch, also es gibt ganz, ganz viele Videos, wo wir im Prinzip 5 bis 10 Minuten, bevor wir anfangen zu drehen, erst überhaupt wissen, was wir drehen wollen. Und ich weiß natürlich aus der Erfahrung auch mit anderen Creatoren und auch mit Moderatoren und Co. mittlerweile, dass das eher ungewöhnlich ist. Aber für mich ist das total hilfreich, weil ich einfach irgendwann abgelegt habe zu glauben, dass ich alles wissen muss, sondern mir geht es vielmehr darum, du und ich, also der Zuschauer und ich, wir schauen uns ein Thema zusammen an, wir entdecken das völlig unvoreingenommen und wenn ich was dazu weiß, dann weiß ich das, dann brauche ich mich auch nicht vorbereiten und wenn ich nichts dazu weiß, dann können wir es zusammen herausfinden und das war bei mir in der Schule schon so, dass ich immer vor Klausuren so mega aufgeregt war und dachte, oh nein, was mache ich jetzt, bis mir irgendwann mal aufgefallen ist, jetzt ist ja viel zu spät, um aufgeregt zu sein, ne? Weil jetzt sitze ich ja schon hier. Entweder ich weiß, was da rauskommt oder ich weiß es nicht. Und damit brauche ich jetzt auch nicht mehr aufgeregt sein, weil es ist zu spät. Und so ähnlich versuche ich das in den Videos auch zu machen, dass ich einfach, es gibt auch Sachen, wo ich was nicht korrekt erzähle oder wo mir nicht das richtige Fachwort einfällt. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich bin ein ganz normaler Mensch, ne? Und ich glaube, dass das viele total triggert. Und das merke ich natürlich auch in den Kommentaren. Aber noch viel mehr Leute freuen sich, dass ich, glaube ich, einfach ein authentischer, echter Mensch bin, der auch mal Fehler macht. Und ich stehe da auch absolut zu. Ne? Also ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch zu sagen, ich erkläre dir was und trotzdem weiß ich nicht alles. Ich finde, das macht eigentlich viel mehr Sinn, weil ich bin ja 33. Ne? Also es wäre fürchterlich, wenn ich schon am Ende meines Lebens wissenstechnisch angekommen wäre. Was mache ich die nächsten Jahre dann? Insofern war das gar nicht so ein Weg, denn ich habe früher ein Format, Ligner TV, das gibt es auch bei YouTube. Da gab es von Anfang an wirklich, so wie du das wahrscheinlich für dich auch machst, einen richtigen Drehplan. Da ist im Prinzip früher Satz für Satz geschrieben, das wollen wir ungefähr haben. Und ich habe relativ schnell nach den ersten 2 Interviews gesagt, ich möchte das nicht mehr lesen. Denn gerade bei einem Interview, wenn ich einen Fahrplan habe, dann gebe ich dem Gegenüber überhaupt nicht die Chance, dass er seine eigene Geschichte erzählt, weil ich immer wieder zu meinem Fahrplan zurück möchte. Und das aus meinem Empfinden ist das manchmal nicht so sinnvoll. Aber es gibt natürlich ganz viele Leute, die das genauso machen und die Interviews sind unglaublich. Also ich habe jetzt gerade den Deutschland 3000 Podcast gemacht. Die Eva war einfach so geil vorbereitet. Es hat einfach nur Spaß gemacht. Und das war natürlich vom Aufbau genau das Gegenteil von dem, was ich mache. Und das wiederum spiegelt sich aber auch in YouTube wieder. Nur weil ich etwas so mache, wie ich es mache, gehe ich nicht davon aus, dass das für alle richtig ist, sondern jeder soll es so machen, wie es für ihn passt.
Ja, finde ich total gut. Ich glaube, man wünscht sich ja nicht nur im Real Life da draußen, sondern auch im digitalen Space eben dieses Verständnis dafür. Und ich glaube, wenn du deine Community über viele Jahre aufbaust, dann ist da eben dann auch dieses Verständnis, hey, da bringt mir jemand etwas bei, aber ich bin Teil der Community und wenn da mal was schief läuft oder wenn ich eine andere Meinung habe oder irgendwie einen Fact irgendwie anders sehe, dass ich da dann interagieren kann und dass es dann eben nicht irgendwie super kritisch gesehen wird, sondern eben als Teil der Community, wo man sich gegenseitig hilft. Ja.
Ich würde da intervenieren und sagen, ich glaube, das ist manchmal ein Wunschgedanke. Also das ist ja immer das Problem bei YouTube. Ne? Also ganz viele Leute, die meisten schreiben gar keine Kommentare. Und dann schreiben ein paar Leute Kommentare und meistens bleiben nur die Negativen so richtig im Gedächtnis, wo einer schreibt, mein Gott, bist du ein blöder Typ. Und in dieser lautstarken Gruppe gibt es, würde ich sagen, immer wieder Leute, die sagen, dass genau das schwachsinnig ist, weil sie das anders sehen. Und gerade im Handwerk, glaube ich, ist das auch schwierig zu sagen, hey, alles ist erlaubt, weil wir im deutschen Handwerk natürlich ganz, ganz, ganz klare Regeln haben und man hat dieses alte Ausbildungssystem. Ich erkläre dir, wie du das machst und nicht, wir gucken mal zusammen, was alles funktioniert. Und ich glaube, dass gerade in dieser Bubble sozusagen, ja, ich sag mal, harsche Kritik ist an der Tagesordnung. Aber das Wichtige ist, das betrifft mich überhaupt gar nicht, weil ich möchte gar nicht engstirnig sein und ich möchte lieber dafür kämpfen, dass jeder Zuschauer, weil ganz viele davon sind ja gar keine Handwerker, das sind Leute, die machen das als Hobby und sich als Hobbyist ganz strenge Regeln aufzuerlegen, das ist doch bescheuert, ich will doch Spaß haben und nicht irgendwie wie im Job kämpfen müssen. Wenn man die Regeln kennt, das ist wie im Design, dann kann man sie wunderbar auch brechen, weil man ja genau weiß, wozu habe ich die Regel eigentlich. Und das ist mir viel wichtiger, als sich so ganz strikt immer dran zu halten.
Voll schön gesagt. Das erinnert mich auch an eines meiner ersten Videos, die ich, ich glaube, das ist jetzt 13 Jahre her, auf YouTube hochgeladen hatte. Das war so ein Top 10 Most Anticipated Games Video, was irgendwie total viral gegangen ist, über 3 Millionen Aufrufe und dann hatte ich 10.000 Likes und 10.000 Dislikes und ich glaube, ein Teil des Erfolgsformulars war es, dass so viele Leute kritisiert haben, wie ich Englisch spreche in dem Video. Aber ich habe irgendwie auch relativ früh gemerkt, das ist etwas, ja gut, da mokieren sich Menschen im digitalen Space über etwas, was ich jetzt quasi so als konstruktive Kritik auffassen kann, wenn ich möchte. Ja, ich muss da jetzt nicht mit Negativität drauf antworten, sondern einfach über die Jahre hinweg werde ich mein Englisch verbessern. Das kommt ganz, ganz natürlich. Aber ja, ich stimme dir da vollkommen zu, dass es oft so eher so ein Wunschgedanke ist, dass es immer total inklusiv und fair und happy abläuft. Aber ich glaube, wie du schon sagst, als YouTuber muss man sich demgegenüber auch so ein klein bisschen distanzieren und eher auf die positiven Aspekte der Community drauf achten.
Und vor allen Dingen auch ganz wichtig, ne? Man muss sich ja immer klar machen, das habe ich ja eben gerade auch schon ganz kurz gesagt, das ist ja trotzdem, die Leute, die Kommentare schreiben, sind ja prozentual gesehen trotzdem ein ganz, ganz kleiner Teil. Das heißt, ein Riesenteil der Community ist genauso, wie du es sagst, die sind ganz entspannt. Der Klassiker. Video gefällt mir nicht, ja, dann gucke ich es mir halt nicht an. Aber es gibt natürlich welche, die dann drunter schreiben, boah, das ist aber, dein Englisch ist ja total fürchterlich. Man könnte ja auch andersrum sagen, toll, guck mal, ein junger Mensch traut es sich, ein Video zu machen in einer Sprache, die nicht seine Muttersprache ist. Irre, die meisten Leute würden sich das nicht trauen. Ganz viele Leute sagen selbst in einem normalen Gespräch, do you speak English? Und es ist immer so, no, lieber nicht. Ne? Und das ist ja immer so eine Frage der Perspektive und ich glaube, ich kann das nur bestätigen, genau wie du sagst, bei uns ging der Erfolg erst dann los, als wir das erste Mal ein Video gemacht haben, wo wirklich viele Leute geschrieben haben, das sieht ja scheiße aus. Aber wirklich so, das war das Feedback. Und das war der erste Punkt, wo es ein bisschen kontroverser wurde und man merkt, dadurch wurde es auch interessanter, weil Leute diskutieren konnten, weil es halt nicht nur einfach war, ja, ist gut. Ne, weil, ja, ist gut, ist halt manchmal auch ein bisschen langweilig.
Glaubst du, als YouTuber oder als Creator im digitalen Raum muss man sich so ein bisschen auch eine dickere Haut zulegen, um eben mit diesen Comments dann besser umzugehen?
Da kommt man gar nicht dran vorbei, weil man muss ja auch ganz, ganz klar dazu sagen, ich finde dein Englisch doof oder ich finde das Video doof, das ist ja nichts. Also das geht ja von Morddrohungen, sage ich mal, bis zu, du bist ein entstellter Freak. Also gerade kann ich ja verstehen, ich sehe natürlich auch noch jetzt ein bisschen verrückter aus. Aber man muss sagen, das geht natürlich teilweise wirklich extremst unter die Gürtellinie. Da sind Kommentare dabei, die im Prinzip die gesamte Existenz, die man hat, sowohl als Mensch als auch als Unternehmer, komplett in Frage stellen. Ich kenne ganz, ganz viele Kollegen und Menschen, die sich im Social Media bewegen, die das wirklich schwer trifft. Ne? Wenn ist ja auch, wenn dir jemand sagt, pass auf, du bist eigentlich nichts wert. Wow, was ist das bitte für eine Aussage? Aber für mich persönlich muss ich sagen, ich finde das, mich stört es gar nicht, also überhaupt nicht. Und ich finde es teilweise sogar auch extrem lustig, weil gerade die Leute, die dich so richtig haten, die investieren so viel Zeit in dich. Und ich denke mir immer, Mensch, wie überflüssig, ne? Wenn ich was doof finde, das Letzte, was ich machen möchte, ist dann mehr Zeit damit verbringen. Aber gerade so YouTube-Hater, die, jetzt deabonniere ich dich, dein Kanal ist für mich Geschichte, und beim nächsten Video ist er wieder da, wo du denkst, Mensch, dein Leben ist ja wirklich eine Qual, wenn es so schlimm ist. Und du kommst immer wieder dazu. Und ich glaube ganz oft, das merkt man daran ja auch, ne? Da stecken dann vielleicht eigene Frustrationen drin oder vielleicht auch manchmal nur der Gedanke, hey, ich hätte mir ein anderes Video gewünscht, ne? Was ja völlig, das ist ja ein ganz legitimer Gedanke zu sagen, hey, ich hätte gern was anderes gesehen. Aber man darf das, glaube ich, nicht so sehr an sich ranlassen. Man muss sich immer klar machen, das ist ein Teilausschnitt aus seinem Leben, den man zeigt, und die Menschen kennen einen ja nicht privat. Also das, ne, auch wenn sie sagen, du bist der beste Mensch der Welt, das ist genauso wenig wert manchmal, weil man hat ja gar kein echtes privates Verhältnis, sondern was das bedeutet ist, hey Jonas, ich fand das heute, was du gemacht hast, richtig cool oder eben halt auch nicht, und das ist beides völlig in Ordnung.
Ich finde deinen Style übrigens richtig nice. Ich habe bei der Recherche deiner Videos habe ich mir die ganze Zeit gedacht, damn, ich brauche mehr Tattoos.
Ja, also ich finde das auch echt lässig, und ich finde es auch, manchmal schreibe ich das, ne, wenn so Leute sich richtig viel Mühe geben, mir zu sagen, wie hässlich ich bin, dann nutze ich das manchmal als Gelegenheit, einfach zu sagen, weißt du, im Prinzip ist der Einzige, der gerade zeigt, dass er nicht ganz so blütenrein ist, das bist du, ne? Weil du gerade der ganzen Welt zeigst, wie klein dein Horizont ist. Und ich weiß, dass das überhaupt nichts bringt, und die Kommentare, die dann zurückkommen, sind meistens noch vernichtender als der erste. Aber es ist halt genau das, ne? Es ist, jeder hat seinen eigenen Style, und es ist doch auch völlig egal. Also ich habe ja keinen Beauty-Channel oder so, oder wo ich jetzt sage, Mensch, so kriegst du reine Haut, da wäre ich jetzt einfach auch nicht der richtige Typ für. Sondern es geht ja bei uns um was völlig anderes. Und wenn die Leute sich dabei über das Äußere aufregen, dann merkst du, ja, okay, das hat wirklich jetzt wenig mit dem zu tun, was ich mache, nämlich Videos über Holzbearbeitung.
Ja, ja, ist ein schönes Statement zum Thema, ja, Authentizität auch als Creator. Finde ich auch einen schönen Hinweis oder Reminder für alle angehenden YouTube-Creator, dass es eben, ja, die Authentizität im Vordergrund stehen sollte, und dass man nicht sich für Menschen da draußen, die man vielleicht noch gar nicht getroffen hat oder kennt, irgendwie verbiegen sollte. Was würdest du denn sagen auf der Kehrseite? Was sind so die Aspekte deiner Community, die du jetzt über die Jahre aufgebaut hast? Was schätzt du an deiner Community, und was würdest du auch sagen, ist so ein bisschen, sind die Eigenschaften deiner Community, die du auf YouTube findest, versus auf anderen Plattformen?
Also ich glaube, was für mich lange schwer zu verstehen war, ich habe ja auch gerade gesagt, ich mag eigentlich keine klaren Regeln. Ein ganz großer Teil wünscht sich, die Regeln wirklich ganz genau zu kennen. Das war für mich anfangs total befremdlich, weil ich als Handwerker natürlich immer denke, ist doch viel geiler, wenn ich mich da nicht in die Regeln zwängen muss. Aber ich sehe es mittlerweile andersrum. Ich wertschätze, dass ich eine Community habe, die einfach extrem wissbegierig teilweise ist, die wirklich in Teilen bis ins allerletzte Detail rein will, was im Prinzip für ein Hobby überhaupt gar keinen Sinn macht, ne? Weil es diese ganzen Anforderungen, die an einen Tischler gelten würden, gelten ja überhaupt gar nicht. Aber ich finde das toll zu sehen, dass Menschen sich so, auch wenn die Leute sagen, ich finde das blöd oder diskutieren, das ist ja ein Zeichen von Leidenschaft, ne? Dass wirklich die Leute lieben es, mit Holz zu arbeiten. Und ich glaube, egal wie das Feedback ist, sind wir natürlich mit dieser, wir haben ja über 1000 Videos hochgeladen, wir haben also ich glaube über 250 Millionen, 250 Millionen Aufrufe. Das ist ja ein Teil davon. Wir tragen irgendwo ein bisschen dazu bei, und das finde ich total toll, zu sehen, dass das so ist. Und ich finde es auch toll, und das bedeutet mir ganz viel. Ich habe mich ja über die Jahre auch verändert, und die größte Veränderung ist, dass ich mich getraut habe, ich selbst zu sein. Viele wünschen sich alte Videos zurück, und wenn man mich da sieht und weiß, wie ich normalerweise rede, würde man sofort merken, das ist nicht der echte Jonas, sondern einer, der sich im Prinzip in die Hose macht. Und ich finde es ganz toll, dass ganz viele Menschen meine Entwicklung mitgehen und daran Freude haben und das zulassen, dass ich so sein kann, wie ich bin. Und das finde ich, ja, das bedeutet mir extrem viel, dass das so ist. Und natürlich andersrum genauso. Es bedeutet mir auch unglaublich viel, diese Community zu haben, weil sie mir ermöglicht, jeden Tag das zu machen, was ich am allermeisten liebe. Das ist mit Holz arbeiten auf der einen Seite, aber vor allen Dingen mich ganz offen damit zu beschäftigen und Themen dazu sozusagen zu ergründen. Das macht mir noch viel mehr Spaß, darüber zu reden, Sachen zu erklären, auch kleine Unfälle zu haben und zu gucken, was ist jetzt passiert. Das, für mich ist das wirklich das Optimale, das Geilste, was ich mir eigentlich vorstellen kann. Und dafür bin ich natürlich unfassbar dankbar, weil ohne eine Community, ja, wäre das natürlich nur halb so lustig.
Da sind jetzt, glaube ich, viele potenzielle Wege für den weiteren Verlauf. Ich habe viele, viele Fragen dazu. Ich glaube, wohin ich ganz kurz gehen möchte, ist, wenn du sagst, 250 Millionen Aufrufe über 1000 Videos, das zeigt ja, wie du schon sagst, so ein extremes Interesse. Würdest du sagen, dass das Handwerk aktuell und in den letzten Jahren so eine zweite Blütezeit erlebt, supported von Menschen wie dir, die ihr Handwerk auch unter anderem auf YouTube auf so authentische Art und Weise zeigen? Oder würdest du sagen, dass das war nie irgendwie weg und es brauchte einfach nur ein bisschen einen größeren Push im digitalen Space? Oder würdest du auch sagen, dass ja, das Handwerk ist generell aktuell schwer hat?
Das ist natürlich jetzt die Frage, was ist das Handwerk? Ne? Also wenn man das Handwerk als Ausbildung nimmt, dann würde ich sagen, ist es immer noch schwer, weil es gibt auch bei Instagram so viele gute Kanäle, die Handwerk zeigen. Und das ist erstmal etwas, was Begeisterung auslöst, weil die meisten von uns kommen ja nie in Berührung damit zu sehen, wie arbeitet ein Tischler, wie arbeitet ein Dachdecker. Das sind ja Sachen, die sind so... Das passiert genau neben uns, ist aber komplett anonym. Und das sieht man, wenn man die einfachsten Techniken zeigt, ist das für manche Leute, boah, das ist ja im Prinzip Magie, was hier gerade passiert. Und das ist erstmal total cool. Das Handwerk bekommt Sichtbarkeit. Das Problem auf der anderen Seite ist, dass das Ausbildungssystem natürlich nach wie vor uralt und nicht ganz so doll ist. Und ich glaube, dass dann natürlich da die Welten voll aufeinander krachen. Also das, was ich predige, sei weltoffen, mach alles, was du willst, das findet da jetzt nicht unbedingt statt. Und das ist schwierig. Ne? Also was ich aber auf jeden Fall merke, und diese Rückmeldung bekomme ich also mindestens einmal pro Woche, dass mir jemand sagt, hey, pass auf, ich habe mich jetzt für die Ausbildung angemeldet. Oder regelmäßig Gesellen, Meister, Jonas, hier, ich habe es geschafft, mein Gesellenstück, mein Meisterstück, danke. Natürlich passiert da was, aber ich glaube, dass neben der Sichtbarkeit und neben der Freude am Handwerk, die wir schaffen, das Handwerk an sich, dieses alte, tolle Gebilde, das muss sich auch weiterentwickeln. Und ich glaube, dass der Prozess leider deutlich langsamer ist als das Image, was wir alle vielleicht auf Social Media aufbauen.
Interessant. Würdest du demnach auch sagen, dass das Handwerk, wenn du sagst, es muss sich weiterentwickeln, dass du sagst, das Handwerk funktioniert rein offline, nicht mehr ausschließlich? Und
ich glaube nicht. Man sieht es ja an der Ausbildungsgewinnung. Ne? Also da gibt es gab mal so ein Glaser-Video, was ja völlig viral gegangen ist. Da hat er einfach so eine Scheibe zerdeppert irgendwie und dann so, ja, hier kannst du anfangen. Natürlich merkt man, dass das immer schwieriger wird, Menschen für sich und den eigenen Betrieb zu begeistern. Ne? Weil natürlich heute noch mehr als früher, ich meine, als ich kurz vorm Abi war, ich habe es dann geschmissen, war es auch schon so, die Welt ist so groß, was soll ich machen? Heute ist die Welt noch viel größer. Jeder hat ein Handy in der Tasche, kann alles auf der Welt sehen. Natürlich muss da der Handwerksbetrieb irgendwo sichtbar sein und sagen, hey, hier, komm zu mir. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man da dran vorbeikommt. Genauso wie natürlich das Internet völlig neue Möglichkeiten bietet, an Kunden heranzukommen, die weiter weg sind. Früher hat der Tischler in seinem Dorf gearbeitet. Und jetzt wäre es so, ich glaube, kein Auftrag, ich habe noch nie einen einzigen Auftrag hier in der Stadt gemacht, in der ich wohne. Also natürlich, das ist auf der einen Seite natürlich eine Chance, auf der anderen Seite natürlich auch schwierig, wenn man jetzt älter ist und auf diesen Zug nicht mehr aufspringen kann. Ne? Dann wird es sehr schwer, diesen Prozess mitzugehen, weil man im Prinzip all diese Facetten neu lernen und verstehen muss.
Ich glaube, das müsste man irgendwie so als Snippet herausschnipseln aus dem Podcast, dass du sagst, ich glaube, du hast noch nie einen Auftrag aus deiner eigenen Stadt angenommen und beziehungsweise durchgeführt, was hauptsächlich dann durch deine Sichtbarkeit im Online, im digitalen Space kommt und dass das für Handwerksbetriebe heutzutage eine unglaubliche Chance ist, dann eben über den womöglich kleineren lokalen Markt hinauszugehen.
Ja, und vor allen Dingen natürlich auch die Stärke des Tischlers, wenn wir jetzt bei meinem Handwerk bleiben. Ne? Also ganz oft große Tischlereien versuchen so ein bisschen mit der Industrie zu konkurrieren, was natürlich aus meinem Empfinden ziemlicher Quatsch ist, weil die Industrie macht das natürlich viel besser und effizienter. Deswegen heißt es ja Industrie. Die Stärke des Tischlers liegt natürlich in der Einzelanfertigung. Ne? Für jemanden ein emotionales Stück zu bauen oder etwas, was es so nicht gibt. Und es ist ja viel, viel einfacher, ich übertreibe jetzt mal zu sagen, den Kunden zu finden, der 20.000 Euro bezahlt, wenn ich die ganze Welt habe, anstatt zu sagen, ja, ich suche jetzt hier in meinem 500-Seelendorf jemanden, der mir 20.000 Euro für einen Tisch gibt. Das ist ja irgendwo logisch. Ne? Das bedeutet nicht automatisch, dass man mehr verkauft. Und ich glaube aber, das ist genau der Schlüssel. Es geht nicht darum, mehr Möbel zu bauen, sondern mehr in der Leidenschaft zu sein, mehr gute Möbel, einzigartige Sachen zu bauen. Und das ist einfacher oder vielleicht auch überhaupt erst möglich, wenn man sagt, okay, pass auf, meine Zielgruppe ist, übertrieben gesagt, die ganze Welt.
Wow, das ist total einleuchtend, wenn du sagst, hier als Tischler in einem kleinen Betrieb, im Einzelbetrieb, da geht es um die Leidenschaft, da geht es um diese einzelnen Stücke, die einen emotionalen Wert haben. Ich hatte da auch ein Video auf deinem Kanal gesehen, wo du einen Tisch gebaut hast für deine Großeltern oder als Hommage an deine Großeltern. Und ja, dass darin dann auch die große Chance liegt für einen Einzelbetrieb oder einen kleinen Betrieb, eben enorm viel Zeit in diese Einzelstücke hineinzustecken und dann Kunden zu finden, die eben nicht in dem kleinen, begrenzten lokalen Raum sind, sondern womöglich weltweit. Ja. Und ich glaube, das ist eine super Anregung, warum das Handwerk ja sicherlich auch seine Chancen hat im digitalen Raum.
Ja, glaube ich auch.
Vielleicht als kurzes Follow-up, was glaubst du, fasziniert die Menschen am Thema Handwerk so sehr, gerade in den letzten Jahren? Also wenn ich mir auch ich habe so ein bisschen in deine öffentlich zugänglichen Analytics geschaut, da war vor allen Dingen in 2023, glaube ich, ein großer Sprung in der Abonnentenzahl. So vielleicht auch aus Covid herauskommend, würdest du sagen, da ist so eine Sehnsucht nach etwas Greifbaren in der digitalen Welt? Ich meine,
das hast du schon. Ich würde sagen, du hast jetzt gerade den Nagel schon auf den Kopf getroffen. Also ich glaube, Handwerk macht etwas, was unsere Gesellschaft nicht kann. Ganz viel ist schwer. Schule ist eigentlich das erste Beispiel. Man lernt eine Million Sachen und sich denkt, okay, wo genau brauche ich das? Was mache ich jetzt? Man hat so einen Werkzeugkasten, weiß nicht, was man damit macht. Und im Beruf ist es auch ganz oft so, ganz viele Jobs sind irgendwie Dienstleistungen. Es ist ganz schwer greifbar, was habe ich eigentlich heute gemacht? Also wo ist das Ergebnis? Und wenn ich einen Nagel nehme und einen Hammer und ein Stück Holz und ich dresche den Nagel da rein und schlage mir zweimal auf den Daumen, dann habe ich eine ganz klare Kette von Ereignissen. Ich habe das gemacht, das habe ich falsch gemacht. Den Daumen soll ich nächstes Mal bitte nicht treffen. Aber ich kann verstehen, was passiert. Und ich glaube, gerade auch politisch gesehen muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, aber man merkt dann doch wieder, ich als einzelner Mensch habe in meinem Leben die Kontrolle, etwas zu machen und zu beeinflussen. Ich beeinflusse, wie ich diesen Tisch baue oder wie ich, ne, also ich hab das selber im Griff. Und ich glaube, genau wie du sagst, gerade in so einer ganz digitalen Welt, die schwer greifbar ist, ist es natürlich total geil, wenn du etwas selber machst und den Prozess selber in der Hand hast. Und vor allen Dingen, und ich glaube, das ist eine der allerwichtigsten Sachen, dieses auf den Finger hauen. Du kannst endlich mal verstehen, was muss ich anders machen. Weil ganz oft, also als YouTuber kenne ich das, ich lade ein Video hoch, läuft überhaupt nicht. Was, das gibt's doch gar nicht. Lade im Prinzip das nächste Video hoch, hab nichts verändert, läuft extrem gut. Ne? Also das ist auch manchmal überhaupt nicht greifbar. Woran liegt es jetzt? Im Handwerk ist es aber eigentlich immer ganz einfach zu verstehen, was kann ich anders machen, damit es besser wird.
Ja, ist eine schöne oder die beste Art, Dinge zu erlernen. Ich glaube, da habe ich so zwei Folgefragen. Zum einen, ich glaube, dieses ganze Thema Greifbarkeit, ich habe auch selbst das Gefühl, wenn ich meine Arbeitswoche am Laptop beende, dann habe ich so die Sehnsucht, irgendwie da raus zu gehen, mit den natürlichen Materialien der Natur auch in Verbindung zu kommen. Ich gehe dann beispielsweise barfuß durch den Wald laufen, um das so ein bisschen zu reconnecten. Aber auch gestern beispielsweise, ich hatte einen relativ stressigen Arbeitstag. Ich liebe meine Berufung oder mein meinen Beruf. Aber ja, da hatte ich dann gestern Abend, habe ich im Garten nebenan von meinen Schwiegereltern, habe ich einen großen Haufen Äste verbrannt. Und als der ganze Haufen weg war, dachte ich mir, geil, weißt du, habe ich heute was geschafft. Und das war irgendwie so gefühlt greifbarer als ja, die E-Mails, die ich gesendet habe.
Ja, absolut. Also ich kann das voll verstehen. Und ich glaube, dass das auch ganz viele verstehen, weil es ist halt genau da, du, selbst wenn du was nur wegschmeißt oder aussortierst, ne, du hast selber was gemacht und du kannst sehen, jetzt ist es weniger als vorher. Bei E-Mails oder bei Telefonaten, gerade bei Bankern stelle ich mir das ultra frustrierend vor, weil du hast einfach nur völlig fiktive Zahlen. Ne, so, was habe ich eigentlich heute gemacht? Nix, es ist gar kein sichtbares Ergebnis da. Und deswegen, ich glaube, viele Leute können genau das, was du erzählst, einfach mal ein paar Äste verbrennen oder einen Stock durchbrechen. Das ist schon mehr, als man manchmal in der ganzen Woche im Büro gemacht hat.
Ja, gefühlt auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass das, dass mehr Menschen in einen Ausgleich kommen in den nächsten Jahren und damit dann auch persönliche Erfahrungen mit ihren Händen schaffen. Das ist auch etwas, was ja bei mir oft so ein bisschen so der Zweifel ist. Kann ich überhaupt noch irgendwas mit meinen Händen machen, außer am Laptop sitzen? Und das führt mich eigentlich zu einer Frage, die mich persönlich auch interessiert, inwieweit das, was du machst, Intuition ist und Ausprobieren ist, aber auch inwieweit du vieles dir selbst beigebracht hast und vor allen Dingen durch YouTube-Tutorials. Du hattest vorhin das ARD-Interview mit Deutschland 3000 angesprochen. Ich glaube, da war die Überschrift so und da ist die Connection zum Schulsystem, wo du sagst, ich glaube, mit YouTube-Tutorials hast du mehr gelernt als in der Schule. Und das ist auch etwas, was persönlich mit mir sehr resoniert, wo ich sage, das meiste, was ich heutzutage weiß, ist wirklich, weil ich mir zu allen Themen, die mich brennend interessieren, ich mir 10 YouTube-Tutorials reinziehe, ganz am Anfang. Und das sage ich nicht als jemand, der YouTube repräsentiert, sondern als Nutzer, als Konsument. Ich finde das so unglaublich, dass all dieses Wissen frei verfügbar ist von Experten und ich einfach nur ein paar Tutorials mehr reinziehen muss, um etwas anzufangen. Aber wo siehst du da die Verbindung zwischen, vor allen Dingen im Handwerk, Intuition, ich habe das Selbstvertrauen, etwas auszuprobieren und eben das Selbststudium durch YouTube-Tutorials. Wie war das bei dir?
Also erstmal kommt das Studium, ne? Also erstmal kam bei mir ganz viel YouTube-Videos gucken, ganz viele Prozesse verstehen, mögliche Wege austarieren. Und danach kommt eigentlich nur noch Intuition. Ne? Einfach zu sagen, das ist ja das, was wir auch vermitteln wollen. Im Prinzip kannst du bei uns zu ein und derselben Technik wahrscheinlich teilweise 10 verschiedene Videos finden, was aber extrem sinnvoll ist, weil du einfach in unterschiedlichen Situationen aus diesem Werkzeugkasten dann das Richtige rausnimmst. Intuitiv entscheiden, heute möchte ich per Hand sägen, heute nehme ich eine elektrische Säge oder ich baue eine Vorrichtung. Das ist am Ende das, was auch einen guten Handwerker aus meiner Sicht ausmacht, zu sagen, ich habe ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das Gleiche aber in guter Qualität zu erreichen. Da ist dann die Intuition wichtig. Was ist jetzt der richtige Weg? Aber um intuitiv den richtigen Weg auswählen zu können, musst du natürlich überhaupt erstmal irgendeinen Weg kennen und vor allen Dingen auch mehr als einen. Es gibt ja immer diesen Spruch, wenn du ein Hammer bist, ist alles ein Nagel. Und das stimmt ja auch. Wenn du nur einen Hammer hast, dann bleiben dir natürlich nicht ganz so viele Möglichkeiten, Aufgaben zu lösen, außer halt draufschlagen oder rausbrechen. Wenn du aber anfängst zu sagen, okay, ich habe einen Hammer, ich habe ein Stemmeisen, ich habe eine Säge, natürlich jetzt metaphorisch gesehen für verschiedene Techniken und Ideen, dann ist plötzlich viel, viel mehr möglich, weil du einfach auswählen kannst und sagen kannst, heute habe ich Lust auf. Und ich glaube, dass, ja, das ist wie im Designstudium. Da ist wirklich der erste Part, die ersten Semester war, wir lernen alle Regeln. Und dann kam plötzlich der Moment so, jetzt habt ihr alle Regeln gelernt, jetzt könnt ihr sie brechen. Aber ihr müsst dann natürlich begründen, warum und wie und was. Ne? Also es ist manchmal wichtig, die Regeln zu kennen, um zu wissen, wann kann ich einen anderen Weg gehen. Und da war für mich, dadurch, dass ich ja alles auf so einem etwas kruden zweiten Bildungsweg gelernt habe, YouTube, genau wie du sagst, das Richtige. Du hast nicht einen Lehrer wie in der Schule, sondern du kannst frei auswählen. Du hast zum selben Thema unglaublich viele gute Kanäle, wo du sagen kannst, hey, dem kann ich gerade zuhören oder vielleicht auch mal gucken, der ist ein bisschen verrückt, aber vielleicht hat er auch eine gute Meinung dazu. Und für mich war das elementar, diese Riesenbasis an Wissen zu haben, auf die ich immer wieder zugreifen kann. Und natürlich auch heute noch, ne? Auch über länderübergreifend. Nicht zu gucken, was ist deutsches Handwerk, sondern was ist Handwerk auf der ganzen Welt. Es gibt jetzt so einen Boom mit indischen Videos. Das ist absolut geil, weil das natürlich aus deutscher Sicht von der Sicherheit her teilweise absolut wild ist. Aber wenn man sich anguckt, was damit mit viel Grips und Verstand gemacht wird, das ist einfach nur geil. Und es ist, man muss sich so ein bisschen öffnen und gucken, was kann ich daraus mitnehmen, weil das ist ganz, ganz viel, was da drin steckt.
Und das spricht auch so ein bisschen dann ja für die Dynamik einer Plattform wie YouTube, wo quasi so eine zeitgleiche Darstellung von demselben auf vielen verschiedenen Bereichen der Erde geschieht, wo man sich dann inspirieren lassen kann. Mhm. Ich würde gern noch mal ein paar Minuten über deine YouTube-Journey an sich sprechen. Nimm uns mal bitte so ein bisschen zurück an die Anfänge, wie YouTube bei dir begonnen hat. Was war so der Auslöser, dass du gesagt hast, ich möchte mein Handwerk auf YouTube zeigen? Wie deine ersten Videos sich gestaltet haben und auch was du jetzt vielleicht rückblickend fühlst, wenn du mal ganz alte Videos anschaust, bis hin zu, hey, ich merke gerade, das könnte mehr werden als nur ein Hobby.
Also der Weg, warum wir das machen, ist natürlich extrem einfach und auch kurz gedacht. Ich habe alles so gelernt und ich habe mir gedacht, gut, ich kann das ja zurückgeben, weil ich habe, muss ich zugeben, damals sehr, sehr viele englische Videos geguckt. Im deutschsprachigen Raum ist es ja immer noch überschaubar, die Menge an Kanälen, die es gibt. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen deutsche YouTube-Videos zu den Themen, die mich beschäftigen, dass ich was zurückgeben kann, beziehungsweise mein Wissen teile für alle Leute, denen es so geht wie mir im Studium. Die ersten Videos waren fürchterlich. Wenn man so zurückguckt, dann sehe ich da, ich war auch menschlich da noch an einem anderen Punkt im Leben, also nicht ganz so glücklich und frei, wie ich das jetzt bin. Aber was ich vor allen Dingen sehe, ist natürlich dieser Versuch, Sachen zu erklären, auf meinem Wissen basierend etwas zu machen. Und das abzulegen, das war, glaube ich, der größte Schritt zu sagen, es geht nicht darum, dass ich Jonas Winkler der Lehrer bin und alles weiß. Weil mir das einfach A, viele Türen geöffnet hat, Sachen zu machen, die ich nicht weiß, was total cool ist. Aber B, auch einfach, ich muss nicht hier stehen und versuchen, irgendwas richtig zu machen, sondern ich bin einfach da und wir machen das. Das hat lange gedauert. Es gab auch bei den alten Videos viele, ich muss ehrlich sagen, dass ich viele nicht mehr angucke, aus gutem Grund. Aber natürlich gibt es da ganz viele gute Sachen. Ich glaube, das, was sich vor allen Dingen ganz, ganz groß verändert hat, ist einfach die Art und Weise, wie ein Inhalt vorgetragen wird. Es geht eben nicht darum, es wie in der Schule zu machen. Einfach nur, ich erzähle dir jetzt was und ich habe so eine monotone Stimme und ich versuche immer alles, ne? Nichts bringt mich aus der Ruhe. Das kann man auch machen, aber das bin ich überhaupt gar nicht. Also da, ich habe ja gesagt, ich gehe in die Werkstatt, ich weiß nicht, was ich drehe. Dann also so zu tun, als wäre ich cool und wüsste genau, was ich mache, ist natürlich das auch so ein bisschen ein Widerspruch in sich. Und ich glaube, dass das hat in meiner Reise am längsten gedauert. Einfach zu sagen, ich mache das frei, ich mache das so, wie ich mich in dem Moment fühle. Und wenn das in dem Moment nicht richtig ist, also es gibt auch Videos zum selben Thema, habe ich gerade gestern unter der Dusche drüber nachgedacht, wo ich natürlich auch vor 4 Jahren was anderes gesagt habe oder sagen würde als heute. Und ich würde das auch immer online lassen, weil für die Leute, die es wirklich interessiert, finde ich es noch wichtiger zu sagen, hey, ich bin jemand, ich scheue mich nicht davor, meine eigene Meinung über die Jahre zu verändern. Und ich sage auch nicht, das, was ich früher gesagt habe, war falsch, sondern ich habe mich einfach weiterentwickelt und heute sehe ich das so. Und das ist so der Weg, ne? Ich glaube, der Weg bei YouTube war der Weg, zu sich selber zu finden. Das klingt jetzt ein bisschen größer, als es ist, aber ich glaube, es ist genau das. Und ich glaube, das ist auch genau der Grund, warum es ab einem bestimmten Moment dann erfolgreicher wurde, weil es einfach durch diese normale Art, die ich habe, halt einfacher zugänglich ist, als wenn du jemanden da stehen hast, der im Prinzip, übertrieben gesagt, so ein ganz enges Sakko anhat und bloß nichts falsch machen möchte.
Total, ja, schön gesagt, der Weg zu sich selbst. Du exposed dich ja und auch in gewisser Weise auf YouTube potenziell mittlerweile ja Millionen von Menschen und in dieser Exposure sich selbst zu sehen und sich selbst weiterzuentwickeln ist ein riesiger Schritt im Leben. Deswegen finde ich das total schön, wie du das sagst, dass dass du dein Handwerk auf YouTube gezeigt hast, dass das eben dich dazu befähigt hat, dich persönlich weiterzuentwickeln. Hast du denn so einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, das Ding fliegt jetzt und das wird richtig groß? Du hattest vorhin mal erwähnt, das erste Video, wo so richtig viel Gegenwind war, hat dich so merken lassen, wow, da kommt gerade enorm viel Aufmerksamkeit auf mich zu.
Wir hatten nie wir haben jetzt einen viralen Spike und sind über Nacht krass gewachsen. So richtig hatten wir das eigentlich nicht. Und deswegen hatte ich auch nie so den Moment, wo ich dachte, boah, jetzt wird's aber richtig krass. So, da bin ich auch nicht der Typ für. Ich bin selber viel zu skeptisch. Und natürlich kommt dann so schleichend der Prozess, wo man irgendwann merkt, ja, es ist jetzt schon ganz schön krass geworden. Und die Frage, die ich mir eher manchmal stelle im Kleinen, ist so, wie weit kann das gehen? Also wo ist der Glasdeckel dieser Blase? Wir sind ja unter uns, ist ja YouTube hier. Natürlich bin ich jetzt mittlerweile so an dem Punkt, wo ich denke, es wäre schon geil, wenn wir ein deutschsprachiger Handwerkskanal wären, der 1 Million Abonnenten erreicht. Das wäre fürs Handwerk, das wäre für Kreativität, fürs Selbermachen ein absolut stabiles Zeichen, finde ich. Das ist eher die Frage oder der Gedanke, den ich manchmal habe, wie weit kann das noch gehen? Aber dass ich jetzt irgendwie mal gedacht habe, boah, jetzt habe ich es geschafft oder so, diesen Moment gab es für mich, glaube ich, nicht wirklich.
Ja, dieses Ziel oder diese Meilensteine vor sich zu haben, diese 1 Million Abos mit dem Golden Play-Button, den man manchmal dann sieht bei der Vergabe an andere Creator, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein extrem, ja, ambitionierter, aber auch irgendwo anstrebsamer Meilenstein, vor allen Dingen, wenn man so deine Trajectory über die Jahre sieht. Und ich glaube, da gibt es erstmal kein Plateau oder kein Deckel nach oben. Ich weiß, dass bei mir war es so, ich wollte immer die 100.000, um diesen Silver-Play-Button zu bekommen. Ich habe dann bis auf 70.000 und dann habe ich aber nie so richtig realisiert, dass das, was ich mache, irgendwie auch mein Beruf werden könnte oder Teil meines Berufs. Und es war für mich immer nur so, ja, ich finde es geil, Gaming-Videos zu machen und ich hau da jetzt mehr raus. Aber irgendwie so den Outlook zu haben, dass das, was ich mache, hier was Größeres ist als nur ich mit meinen paar Videos, das hatte ich nie. War das, hast du die Realisierung irgendwie gehabt, dass das auch etwas ist, was sich zum Teil oder als Teil deines Berufs sich entwickeln kann?
Na, die Realisierung hat man natürlich schon, aber es kam bei mir nicht wirklich durch mich, ne? Also du machst einfach und irgendwann fragt dich mal jemand an und irgendwann gibt es diese Amazon-Liste und gerade das ist so das beste Beispiel, ne? Die Leute haben immer gesagt, Mensch, verlink doch dein Werkzeug mal. Und ich habe das nie gemacht. Und dann irgendwann habe ich mich breitschlagen lassen, habe das mal gemacht und dachte so, oh, ja, das ist ja aber erstaunlich vielversprechend. Und das kommt dann so Stück für Stück einfach, ne? Genauso wie mit Kooperationen. Man kann das ja nicht planen, finde ich. Und das ist auch nicht der richtige Weg, ne? Also wir haben nie YouTube gemacht und machen wir auch heute nicht, um zu sagen, ich möchte YouTube-Videos machen, um Kooperationen zu machen. Nein, wir machen YouTube-Videos und du kannst einen Kooperationsplatz bei uns buchen. So rum wird ein Schuh draus. So haben wir immer den Fokus, wenn wir ein Video drehen, dass es um das Video geht. Und wir machen das ja auch knallhart. Wir schneiden die Werbung mit einem Cut rein. Wir versuchen das nicht irgendwie zu verstecken oder sonst irgendwas oder so eine Geschichte drumherum zu basteln, dass dann das restliche Video darunter leidet. Sondern wir machen YouTube-Videos, weil wir Inhalte erstellen wollen, die helfen. Und ich glaube, dass das eine sehr bewusste Entscheidung ist und auch war. Und dadurch aber natürlich auch nicht die Entscheidung, weil ich möchte jetzt Influencer werden. Also so bin ich da nicht rangegangen und so sehe ich das auch heute nicht. Auch wenn ich natürlich heute sehr bewusst auswähle und steuere, was mache ich nicht. So wie bei einem Podcast heute. Ne? Es gibt natürlich auch Podcast-Anfragen, wo man sich denkt, nö, das machen wir jetzt heute einfach mal nicht. Und aber alles, was wir machen oder was ich tue auf dem YouTube-Kanal, ist immer der Fokus zu sagen, ich möchte ein echtes Thema transportieren. Das kann natürlich auch mal mehr Unterhaltung als Inhalt haben, aber es muss immer ein Inhalt drin sein. Und das ist nicht der Werbeinhalt, sondern ein echter Inhalt, wo man was lernen kann.
Ich glaube, das ist halt auch der Weg zum Erfolg. Ich glaube, es funktioniert nicht, oder eigentlich in 99,9% der Fällen funktioniert es nicht, wenn man sagt, ich möchte jetzt mit Videos reich werden und ich möchte 1 Million Abos mit Videos bekommen, ohne irgendwie seine Leidenschaft da reinzupacken und eben eigentlich nur so die Intention zu haben, ich möchte den besten Content erstellen, der mir möglich ist und auf den ich persönlich Bock habe. Ich glaube, wenn das nicht gegeben ist, dann hat man auch nicht die, die Beständigkeit, das über Jahre zu machen, bis sich der Erfolg dann irgendwie einstellt.
Die Schwierigkeit ist, dass es gibt ja dieses klassische Phänomen, dass man eigentlich nicht mehr weiß, was man drehen soll, weil man sich halt nicht wirklich mit dem Thema beschäftigt, sondern halt immer versucht, ja, wie kann ich jetzt für diesen Werbekunden irgendwas drumherum schneidern, damit es sich lohnt. Ne? Und ich glaube, dann wird es total anstrengend, Videos zu machen, weil man ja immer versucht, was zu machen, was man eigentlich gar nicht will. Ne? Bei uns ist es andersrum, dass wir einfach sagen, hey, ich habe heute Bock, mir das anzugucken. Ich kaufe mir jetzt diese alte japanische Maschine, die wollte ich schon immer mal haben, einfach mal gucken, was passiert. Und wenn dann da ein Werbepart reinpasst, mega. Und wenn nicht, ja, dann ist es trotzdem genau das Thema, was mich interessiert. Und ich glaube, dass wie du sagst, man kann nicht Influencer, glaube ich, werden, weil man das unbedingt möchte. Beziehungsweise, wenn man das macht, dann muss man wirklich Nerven aus Stahl haben, weil ich glaube, dass das sehr, sehr anstrengend wird.
Hast du für dich so eine Erfolgsdefinition? Bestimmte Nein. Kennzahlen oder irgendwie?
Leider nicht.
Nee? Okay.
Also, das ist auch, wie gesagt, das ist auch teilweise total schwer greifbar, ne? Weil dadurch, dass wir nicht den Erfolg messen, über den finanziellen Erfolg, ist es dann so ein bisschen, das ist so ein Thema, das ist bei mir ein bisschen schwammig. Ne? Also sind es die Videoaufrufe, sind es die Videokommentare, ist es das Wachstum? Also ich glaube, dass es so eine schwammige Mischung aus allem ist, dass man sieht, okay, wir wachsen weiter, es gibt immer wieder neue Leute, die dazukommen wollen und zu sehen, dass wir grundsätzlich so ein gewisses Volumen an Aufrufen eigentlich mit jedem Video haben. Das ist etwas, wo ich sage, okay, ich glaube, wir machen das grundsätzlich richtig. Es kommt natürlich dazu, dass es gerade in diesem Social-Media-Game natürlich mit einem Algorithmus und Co. Dinge gibt, die kann man einfach überhaupt gar nicht beeinflussen. Und das ist manchmal frustrierend. Und ich glaube, dass man spielt im Prinzip ein Spiel und kennt die Regeln nicht. Und ich glaube, dadurch, dass man die Regeln des Spiels nicht kennt, ist es auch schwierig, eigene Erfolgsfaktoren wirklich klar zu benennen, weil man, wie gesagt, eigentlich ja die Regeln noch, man scheitert ja schon vorher so ein bisschen. Für mich ist das, wie gesagt, einfach so ein, das ist Intuition vielleicht, so ein gewisses, ne, dass ich sage, im Moment fühle ich, dass das gut ist oder ich fühle, dass es besser sein könnte, ohne dass es da jetzt eine tatsächliche Kennzahl gibt, zu sagen, ne, das passt. Also, weil ich glaube, wenn man allgemein guckt, dann haben wir wirklich für die Nische, die wir haben, für den Sprachraum, den wir überhaupt nur abdecken, dann haben wir ja unendlich viele Aufrufe im Monat. Da könnte man auch einfach sagen, ja, passt. Aber wie gesagt, so denke ich irgendwie nicht.
Voll. Und ich glaube, alle Videos in der letzten Zeit irgendwie kommen über 150.000 Aufrufe. Und wie gesagt, das sind keine 3-minütigen Tutorials, sondern 20, 30-minütige Videos. Schon echt beeindruckend zu sehen, dass da so eine große Audience immer wieder kommt. Vielleicht noch ganz kurz als Follow-up dazu, welche Türen hat dir YouTube geöffnet, die dir vielleicht sonst verschlossen geblieben wären? Ich habe gesehen, du vertreibst dein eigenes Holz beispielsweise. Du hast gesagt, du hast Kunden aus der ganzen Welt gegebenenfalls. Wie hat YouTube dahingehend dein Leben beeinflusst?
Ich habe natürlich schon die Möglichkeit, durch diese im echten Leben Bekanntheit, die man ja überraschenderweise auch als Handwerker dann erreichen kann, ich habe schon die Möglichkeit, Sachen zu machen, an die ich nie geglaubt hätte. Ne? Also mit Marken, die ich immer cool fand, einen Werbespot zu drehen oder jetzt letztens mit einer Firma beim Champions League-Spiel zu sitzen oder zum DTM eingeladen zu werden. Also, oder auch einfach Menschen kennenzulernen, die ich wo es viel, viel schwieriger gewesen wäre. Also einer meiner engsten, allerliebsten, besten Freunde überhaupt ist bekannterweise Ranga Yogeshwar. Und diese Verbindung wäre wahrscheinlich nicht wirklich möglich gewesen, wenn wir uns nicht auf einem Event getroffen hätten, wo wir beide durch einen ähnlichen Kontakt gewesen wären. Also das ist was, wo ich schon glaube, dass natürlich dieser spezielle Job und auch diese spezielle Reichweite, die wir aufgebaut haben, da schon die Möglichkeit gibt, Sachen zu machen, die ich sonst nicht gemacht hätte. Und ich glaube auch, dass ich mich menschlich nicht so gut entwickelt hätte, wenn ich nicht ja, gelernt hätte, frei zu sein in der Öffentlichkeit.
Mhm. Finde ich total schön, diese Verbindung, was du jetzt gerade noch gesagt hast, diese Verbindung zwischen ja, nochmal diese persönliche Weiterentwicklung, aber auch die externen Möglichkeiten, die dann daraus sich entwickelt haben, die man so vielleicht nie hat kommen sehen. Vielleicht ein kurzer Blick noch in die Zukunft. Was sind denn Pläne für deinen Kanal oder deine handwerkliche Tätigkeit? Gibt es neue Projekte oder Richtungen, die du einschlagen möchtest? Wird sich etwas drastisch ändern oder wird es erstmal den gewohnten Weg weiterlaufen?
Also dadurch, dass wir ja keinen Fahrplan haben, also wir produzieren ja auch in der Woche für die Woche, würde ich jetzt natürlich gerne sagen, wow, also es kommt etwas völlig unvorhergesehen, plötzlich passierte das. Aber ich weiß es nicht. Also ich würde mich selber immer als ein ganz, ganz, ganz kleines Segelschiff auf dem riesigen Ozean beschreiben. Und ich weiß weder, wo ich hinfahre, noch weiß ich, woher der Wind weht. Und ich bin immer völlig verloren in der Richtung, in die es geht. Und das mag ich sehr. Und genauso ist es bei YouTube auch. Es kann sein, dass ich nächste Woche eine völlig behämmerte Idee habe, die wir umsetzen. Es kann aber auch sein, dass es genau der gleiche, in Anführungszeichen, genau der gleiche langweilige Schrott wie sonst ist. Also da steckt weder Kalkül noch tiefergehende Planung drin. Es wird tatsächlich eine Neuerung geben. Wir haben eine neue Firma gegründet, jetzt diese Woche, die etwas machen wird, wo sich bestimmt hoffentlich viele drüber freuen. Was könnte es sein? Aber ansonsten, contenttechnisch wird es da jetzt, glaube ich, soweit ich das heute an diesem Zeitpunkt sagen kann, wir werden nicht nächste Woche ein Autokanal sein.
cool, ja. Ich mag die Analogie zu dem kleinen Segelboot. Gibt es denn etwas, was du jetzt spontan top of mind sagen würdest, dieses kleine Segelboot, das wäre so ein Traumprojekt? Also falls es irgendwer draußen jetzt hört, den Podcast, und sagst du, Jonas,
jetzt hast du mir eine Falle gestellt. Ich habe ja gerade gesagt, wir machen kein Auto. Mein Traumprojekt ist immer noch, mal ein Auto umzubauen. Okay. Das ist natürlich jetzt echt ungünstig, nach dem, was ich eben gerade gesagt habe. Einen alten japanischen Sportwagen würde ich gerne umbauen. Aber was ich gerne machen würde, wäre mal reisen. Das ist sehr, sehr schwer umsetzbar in dem Setup, was wir haben mit zwei Kindern und zwei Hunden und meine Frau, die ja für mich filmt. Aber ich würde total gerne mal in andere Länder reisen und es wäre so eine Show-Idee, ne? Jonas um die Welt und ich handwerke mal in Indien, mal in Afrika, mal in Japan, mal in China, mal in Peru. Das wäre was, wo ich total Bock drauf hätte, in echt die Sachen zu sehen, in echt daneben zu stehen, wenn völlig irrwitzige Sachen passieren, aber am Ende tolle Ergebnisse dabei rauskommen. Das wäre wirklich ein absoluter Traum von mir. Und, das muss ich auch aussprechen, ich möchte einem Menschenaffen mal die Hand geben. Das ist einer meiner allergrößten, das hat nichts mit YouTube zu tun, aber das ist einer meiner allergrößten Träume, weil ich immer denke, wenn man so Menschenaffen anguckt und in die Augen und die Hände anguckt, dann denke ich mir, weißt du, ich glaube, wenn ich dir einen Hammer und ein Stemmeisen geben würde, du hättest wahrscheinlich auch Spaß damit.
Oh, mega, danke für den Einblick in deine Träume und Wünsche. Jonas um die Welt, das würde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Jonas, war mir ein Fest. Ich habe noch zwei kurze Zusatzfragen, zwei Sätze, die du vervollständigen darfst.
Ja.
Und der erste Satz beginnt mit: Mein erster Paycheck auf YouTube war über,
keine Ahnung, 30 Euro oder so. Es gibt ja so eine Mindestauszahlmenge und die haben wir, glaube ich, gerade so erreicht.
Nice. Wie hast du dich gefühlt, als das erste Payment kam?
Unglaublich, war cool.
Und die letzte Frage: Wenn ich YouTube-Chefin wäre, dann?
Würde ich, auch wenn das wahrscheinlich unmöglich ist, versuchen, für die Creator ein bisschen mehr, ihr macht es eigentlich schon, ich glaube, wie gesagt, dass es wahrscheinlich nicht möglich ist, aber ich würde versuchen, mehr die Spielregeln erklären zu können, weil ich glaube, dass das, und das kann ich einfach sagen, nach vielen Jahren erfolgreich YouTube immer noch für mich teilweise so ein maximales Mysterium ist. Aber das, ich glaube selber, dass es nicht funktioniert, weil natürlich das Problem ist, es gibt, wie wir ja gesagt haben, unendlich viele Inhalte aus unendlich vielen Kategorien. Und natürlich kommt da irgendwo der Zufall immer mit rein. Und ich glaube, man wünscht sich so ein bisschen die Möglichkeit, nach einem Fahrplan fahren zu können. Ich würde versuchen, ob das geht. Und wahrscheinlich, ich sag's vorweg, würde ich nach einer Woche sagen, okay, YouTube macht das eigentlich schon ganz gut. Wir bleiben einfach dabei und ich gehe vom Chefsessel wieder zurück und bin wieder Creator.
Gebe ich auf jeden Fall intern so weiter. So ein bisschen beleuchten, wie der Algorithmus funktioniert, wie man seine Community noch besser bespielen kann und ein bisschen besser zu verstehen, was sind eigentlich die Kriterien für Videos, die besser performen als andere, dass es nicht so eine Blackbox ist. Über dem hinaus, was man so weiß mit Search Optimization und so weiter. Mhm. Gebe ich intern mal weiter. Jonas,
danke.
Vielen lieben Dank für dieses mega coole Gespräch, die Einblicke in deine Welt, in deine YouTube-Journey. Wie gesagt, war mir ein Fest, dich als Gast in unserem YouTube-Creator-Podcast zu haben. Danke für deine Zeit.
Danke für deine Einladung.